Guten Morgen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin nicht Same. Wir haben den Predigtdienst vor ein paar Wochen kurzfristig getauscht. Und ja, deshalb dürft ihr heute mit mir vorlieb nehmen. Das Thema heute ist in Anfechtung und in Leid Gott bekennen. Ich liebe Günther, wenn er uns Wort für Wort durch die Schrift führt. Das hat mir schon sehr viele Aha-Erlebnisse gegeben und sehr viele, sehr oft Neuigkeiten und Zusammenhänge gezeigt, die ich vorher nicht kannte. Ich liebe es, dass wir eine bibeltreue Gemeinde sind. Ich habe auch ganz viele Bibelverse in der Vorbereitung für die Predigt rausgesucht zum Thema, weiß aber nicht, was ich davon bringe. Es kann sein, dass es heute sehr persönlich wird, weil ich kann ja viel predigen, von im Leid Gott bekennen. Aber wenn das eine Schönwetterpredigt ist, dann bringt euch das alle nichts. Ich hoffe, es ist okay für euch und ihr geht mit mir den Weg. Gott allein die Ehre. Wenn ich in 10 Minuten fertig bin, machen wir noch Anbetung, einfach den Rest vom Gottesdienst. Ich bin Markus. Kann mir nie merken, wie alt ich bin. Ende 40, glaube ich. Ende 50 wäre es übertrieben. Also Jahrgang 71. Ich bin schlecht im Rechnen. Ich bin ein total ängstlicher Mensch. Also habe früher immer mit dem Zahnarzt gekämpft. Bin nicht sehr entscheidungsfreudig. Da kann Tanja ein Lied davon singen. Bin oft nicht der Ehemann und Herr im Haus, wie wir beide das gerne hätten, weil ich einfach gern ein bisschen den Schwanz einziehe und denke, mach du oder entscheide du. Bin kein großes Licht im Glauben. War heute Morgen, ich glaube, ich hatte einen Puls von 130, also bin vor der Predigt immer total aufgeregt und ich werde auch nachher wahrscheinlich tratschnass geschwitzt sein nach der Predigt. Also ich sage euch das alles, damit ihr jetzt nicht denkt, ich will mich groß machen mit dem, was ich erzähle. Oder ich will euch sagen, was für ein toller Typ ich bin, weil letztendlich bin ich so, wie ich bin und habe in den Sachen, die mir im Leben widerfahren sind, immer auf Gott vertraut. Im Endeffekt immer auf Gott vertraut. Nicht von vornherein rein, jawohl, Herr, sondern, was ich euch sage und was ich euch erzähle, Zeugnis von mir, das bin echt nicht ich. Also genauso wie ich hier vorne stehe und mein Wort predige, sondern wirklich Gott wirken lasse, so ist das in meinem Leben alles Gott zu verdanken. Also wie gesagt, mir ist es wirklich ganz wichtig, dass ihr von vornherein wisst, es ist nicht so, was bin ich für einen tollen Hecht, so der Lieblingsbewegung von Günther, so dieses hier, sondern es ist echt Gnade und Liebe und Barmherzigkeit von unserem Herrn. Wie ich auf das Thema gekommen bin, ich habe in der Bibellese bin ich durch die Offenbarung gekommen. Auch da kann ich nicht glauben, dass ich da wirklich am Ball bleibe, wirklich täglich in der Bibel zu lesen. Offenbarung 16, da geht es um die Schalen des Zorns, die Engel ausgießen. Ich möchte lesen Offenbarung 16, Verse 8 und 9. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Wenn ich Bibelstellen lese, dann hüpfe ich da heute ziemlich. Ihr könnt mit nachschlagen. Ich weiß nicht, ob ich euch die Zeit dafür geben werde. Aber ich lese nach Hoffnung für alle, ab und zu mal Luther. Dann goss der vierte Engel seine Schale über die Sonne. Von nun an quälten sie die Menschen mit ihrem Feuer. Alle Menschen litten unter der sengenden Glut. Doch keiner kehrte um und erkannte Gott als den Herrn an, dem alle Ehre gebührt. Sie verfluchten vielmehr seinen Namen und lehnten sich weiter gegen ihn auf, der sie mit solch schrecklichen Katastrophen heimsuchte. Die ersten drei Schalen sind schon ziemlicher Tobak und die Schöpfung leidet unter dem Gericht Gottes. Und was mich hier so angesprochen hat, war einfach, Keiner kehrte um und erkannte Gott als den Herrn, dem alle Ehre gebührt. Sie verfluchten vielmehr seinen Namen und lehnten sich weiter gegen ihn auf, der sie mit solchen schrecklichen Katastrophen heimsuchte. Stellt euch vor, ihr fahrt mit 180 durch Grünstadt. Die Bitzenstraße entlang, ausnahmsweise mal kein Stau. Naja, 180 ist zu viel, sagen wir 100. 100 ist auch schon sehr schnell. Und ja, Polizei ist halt da in der Nähe und ihr werdet angehalten. Erstmal Führerschein weg, erstmal Auto wahrscheinlich beschlagnahmt. Ich weiß nicht, was alles passiert, wenn man doppelt so schnell fährt. Und dann stellt ihr euch hin und sagt, also was soll denn das jetzt? Herr, warum lässt du das jetzt zu, dass ich meinen Führerschein abgenommen kriege? Warum lässt du jetzt zu, dass ich tausende Euro Strafe bezahlen muss? Warum lässt du das alles zu? Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich einfach nicht, warum du, großer Gott, das zulassen kannst. Du bist doch Herr über Himmel und Erde. Warum jetzt das? Ich denke, die Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Also selber schuld, würde man sagen. Es wäre jetzt ein leichtes zu sagen, die Menschen, die Gott fern sind und die ja, leiden, die sind selbst schuld, wenn es so ist. Ich baue auch viel Mist. Ich mache auch viel falsch. Ich frage auch oft, warum Gott das zulässt. Aber letztendlich ist es so, dass ich weiß, dass es einen Sinn hat, was Gott macht. Es gibt diesen schönen Spruch, die Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran, weil sie nicht den Sinn irgendwo suchen, sondern weil sie Gott fragen, Herr, was soll das jetzt? Und das dürfen wir. Wir dürfen Gott fragen, Herr, was soll das jetzt? Und Antwort gibt es mal früher oder mal später, vielleicht auch mal gar nicht. Irgendwann hat mal jemand gesagt, wenn ich noch Fragen habe, wenn ich im Paradies bin, kann ich ihn selbst fragen, was das sollte. Günther hat letzte Woche den Satz aus Psalm 23 gesagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich habe mir das die Woche noch mal durch den Kopf gehen lassen, wie das ist. Schlachtfeld damals, da war man ein paar Tage und hat immer von neuem gegeneinander gekämpft. Und abends gab es wahrscheinlich irgendeinen Eintopf, der von den Bauern zur Verfügung gestellt werden musste. Wenn es überhaupt was gab, nach ein paar Tagen war wahrscheinlich selbst das nicht mehr da. Und Gott bereitet einen Tisch, ein Festmahl in Angesicht unseres Feindes. Das heißt, wenn eigentlich so aussieht, als wäre Hopfen und Malz verloren, können wir zu Gott kommen. Und mir geht es ganz oft so, dass meine Klagen, meine Fragen sich dann relativ schnell in Lobpreis verwandeln, weil ich weiß, dass allen, die Gott lieben, denen wird alles zum Besten dienen. Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich bin nicht Christ geworden und seitdem ist alles Sonnenschein. Und seitdem geht alles gut. Aber ich bin Christ geworden und seitdem habe ich einen Trost, der viel größer ist. Ich habe euch vorhin meine Schwächen aufgezeigt. Aber ich habe einen perfekten Gott, der mich so liebt, wie ich bin. Und der für die ganzen Schwächen und für meine Überheblichkeiten und für meine Sünden seinen Sohn ans Kreuz gebracht hat, um sein Blut zu vergießen, damit ich sündlos vor meinen Gott treten kann. Psalm 84, glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gern und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und der Herbstregen bewässert das trockene Land. So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Du allmächtiger Herr und Gott, höre mein Gebet, du Gott Jakobs, vernimm meine Bitte. Wenn wir durch dürre Täler gehen, dann, ja, so wie es hier steht, brechen Quellen hervor. Wir werden nicht in der Lage sein, vorher noch mal kräftig Wasser mitzunehmen, einen großen Tank hinter uns herzuziehen, sondern Gott wird uns da mit Wasser, mit Leben versorgen, wo wir es brauchen, wo wir davor sind zu straucheln. Ich habe Tanja vorhin gefragt, sie hat mir ihr Einverständnis gegeben. Ich möchte euch ein Zeugnis geben von dem, was wir erlebt haben vor ein paar Jahren. Es fängt eigentlich schon früher an, wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet, morgen, hätten gerne Kinder gehabt, es hat nicht geklappt, wir haben es nicht verstanden, warum, wir haben gehadert, wir haben geweint, wir haben geklagt und ja, uns wurde immer schmerzlich vor Augen geführt, dass wen Gott liebt, der hat Kinder und warum haben wir dann keine, liebt uns denn Gott nicht oder was läuft falsch in unserem Leben? Es hat lange gedauert, tut manchmal heute noch weh, aber es ist gut so, wie es ist. Wir haben unseren Frieden mit Gott und mit der Situation geschlossen. Und wenn ich jetzt sage, wir genießen unser Leben, dann hört sich das blöd an, das kann man auch mit Kindern. Aber so wie es ist, so ist es eben. Und Gott hat es gut gemacht. Wir haben ganz tolle Kinder bekommen, die wir regelmäßig sehen. Und ja, ich sage immer, ich muss mich damit abfinden, dass im Altersheim mich keiner besucht, aber das wird man sehen, wie es dann ist. Ja, wir haben schon relativ viel in unserem Leben mitgemacht, haben unsere Eltern verloren, ja, mehr oder weniger tragisch teilweise. Mein Vater ist mit 60 an Krebs gestorben. Wir waren bei ihm, als er gestorben ist, die ganze Familie ums Bett außenrum gestanden bei uns zu Hause. Meine Mutter hat eine Herz-OP und ist während der OP gestorben. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte hier, wir hatten ein tolles, erfülltes und ruhiges Leben, obwohl wir Christen sind, obwohl wir getauft sind, obwohl wir unseren Herrn Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen haben. Aber es steht nirgends in der Bibel, alles ist gut und ihr werdet keinen Schmerz erfahren. Und vor 3,5 Jahren war Tanja bei einer Augenärztin, sie ist Sozialarbeiterin, war bei einer Augenärztin und mit einem Klienten und die Augenärztin, das war im November, hat gesagt, also ihr Bauch sieht nicht normal aus. Und dann, ja, ich weiß, bin halt ein bisschen kräftiger. Und die Augenärztin hat gesagt, nee, gehen Sie mal zum Doktor, irgendwas stimmt da nicht. Und wir sind zum Doktor gegangen, zu unserer Hausärztin. 2 Tage später, Tanja ging in das Zimmer der Ärztin. Irgendwann kam die Ärztin raus, hat ihre Kollegin aus dem Nachbarzimmer dazu gerufen. Und ja, irgendwann wurde ich auch dazu gerufen. Und dann war irgendwas im Bauch, was man nicht bestimmen konnte. Man wusste nicht, was es ist. Und sie dann gleich ins CT. Und es war relativ schnell klar, das muss irgendein Tumor sein. 6-8 Kilo schwer. Man wusste es nicht, man konnte es nicht sagen. Wie gesagt, das sage ich jetzt alles nicht, um, die Armen oder so, also bitte nicht falsch verstehen, ja, also einfach nur, um den Hintergrund für euch ein bisschen transparenter zu machen. Wir wussten nicht weiter, Krankenhaus kurz vor Weihnachten, keine Chance, irgendwo vielleicht mal in 2 Wochen einen Termin zu mal gucken und wir kamen sonntags abends vom Weihnachtsmarkt heim und Tanjas Chef stand vor der Tür und hat gesagt, er hat einen Freund in München, der ist Chirurg in der Gynäkologie und morgen haben wir einen Termin bei ihm, morgen früh, wir sollen nach München fahren, Mittwoch wird sie operiert. Gott ist groß. Gott ist echt groß. Wir hätten das nicht gedacht. Wir waren verzweifelt, wir waren am Ende. Und dann sind wir nach München gekommen und dann Worst-Case-Szenario, die der Arzt natürlich immer dann aufzeichnet. Letztendlich, ich hätte auch allein von München heimfahren können. Die Chancen standen gar nicht so schlecht. Also im negativen Sinn. Was witzig war, ich durfte bei Tanja in der Gynäkologie im Zimmer schlafen. Der Chefarzt war nicht da. Das heißt, wir hatten ein Zweibettzimmer für uns alleine. Und das war schon mal das Erste. Wir waren aus dem ganzen Weihnachtsstress einfach rausgenommen. Wir saßen auf dem Bett, haben den Eichhörnchen zugeguckt im Klinikum in München und waren so der Überzeugung, was passiert, passiert. Ich meine, ich bin Außenstehender. Ich weiß nicht, wie panisch Tanja wirklich in ihrem Innersten war. Aber wie es war, ja, war es gut. Ich weiß noch, ich bin freitags, als zwischen Arzt und CT, bin ich noch war ich kurz im Geschäft, habe gesagt, hier, ich komme heute nicht mehr, ich brauche frei und bin ins Krankenhaus gefahren. Und ich saß im Auto und habe echt gedacht, also Herr, wenn das jetzt auch noch wirklich Krebs sein sollte oder irgendwas, dann war es das mit uns. Also so viel, ich habe so viel erlebt, es war so viel Schlimmes, es war so viel Kampf in unserem Leben, in unserer Ehe. Wenn du jetzt auch noch Krebs zulässt bei der Tanja, dann brauche ich dich nicht mehr. Was soll's dann? Das waren meine Gedanken. Aber die Gedanken, die waren relativ schnell weg, weil mein nächster Gedanke war dann gleich, wenn ich jetzt Gott loslasse, was habe ich dann noch? Wo kann ich mich festhalten? Welche Hoffnung habe ich noch? Das ist das, was uns von der Welt unterscheidet, liebe Geschwister. Die Hoffnung, die wir haben. Nicht die Sorglosigkeit und nicht den Sonnenschein, der uns begleitet, sondern die Hoffnung und die Zuversicht auf Trost. Letztendlich auch die Zuversicht auf ein ewiges Leben. Als mein Vater und meine Mutter gestorben sind, wusste ich, okay, ich sehe sie wieder. Es gehört dazu, es ist jetzt ein kurzes Leben hier, aber ich sehe sie wieder. Bei Tanja hatte ich die Gewissheit auch. Aber dieser Moment, das war wirklich ein Ja zu Gott und ein Ja zu meinem Glauben, den ich trotz aller Umstände nicht mehr missen möchte, weil es hat gezeigt, wie tief Glaube in einem Leben verwurzelt sein kann und was es bringt. Es ging alles gut. Es war zum Schluss ein 10 Kilo Tumor, der aus Tanjas Bauch rausgeschnitten wurde, ohne Komplikationen. Der Arzt war fertig anschließend, also es war eine lange Operation. Und die Heilungszeit begann und wir saßen wirklich nur in dem Zimmer. Tanja hatte kaum Schmerzen, also auch da ist der Arzt wirklich zu loben und Gott zu preisen dafür. Und die Heilungszeit begann und wir fuhren wieder nach Hause. Am 23. Dezember waren wir wieder daheim. Sind dann am 24. in unsere alte Gemeinde in Gottesdienst gegangen und als wir zu Hause waren, hat es an der Tür geklingelt und Geschwister standen mit einer Portion Essen vor der Tür und haben gesagt, hier, ihr seid gestern erst heimgekommen, bitteschön. Und wir wurden auch getragen durch Gebete, also das haben wir auch ganz deutlich gemerkt, dass wir nicht alleine waren. Auch das ist ein Fakt als Christen, ihr seid nicht alleine. Ihr habt Geschwister, die für euch da sind. Wir haben uns damals gesagt, in guten wie in schlechten Tagen, und das gilt auch für jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass wir, die Menschen, die neben euch sitzen, die Geschwister im Herrn, in guten und in schlechten Tagen bei euch sind und euch tragen und wenn es sein muss, auch mal mit Essen versorgen, weil selbst, wenn selbst die Kraft nicht reicht. Ein paar Wochen später hat das Telefon geklingelt. Der Arzt hat den Tumor eingesandt zum Überprüfen und hat gesagt, wir müssen nochmal nachoperieren. Kommen Sie nochmal nach München, alles ist bereitet. Nächste Woche machen wir eine kleine OP, dauert nicht lange. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wirklich alles weg ist. Und wir sind auch relativ frohgemut nicht, aber gewiss nach München gefahren, dass das eine kleine OP ist und alles ist gut, aber Tanja hatte panische Angst. Es war nicht dieses Entspannte. Die Schwester hat gleich gesagt, aber sie schlafen nicht mehr hier. Ich so, nee, natürlich nicht. Um Himmels Willen, Hotel ist gebucht, alles ist gut, wir brauchen, das ist, natürlich, dass wir das letzte Mal da waren, war toll, aber jetzt halt nicht. Und die OP hat lange gedauert. Ich habe irgendwie mittags um 3 habe ich mich von Tanja verabschiedet. Sie war eigentlich auf dem Weg im OP und ich kam abends um 10 ins Krankenhaus und das Zimmer war immer noch leer. Und es hat damit angefangen, dass viele OPs, Not-OPs zwischendrin gekommen sind und Tanja sehr spät dran war. Und ich habe in dem Zimmer gesessen und habe dann so um 11:30 wirklich Rotz und Wasser geheult und konnte nicht mehr, war fertig mit mir und der Welt. Und habe da nicht gefragt, Herr, warum, oder habe gesagt, ja, du bist groß und es wird alles gut, sondern ging nicht. In dem Moment ging es einfach nicht. Irgendwann kam dann der Arzt rein, hat gesagt, die OP hat keine Stunde gedauert, sondern 3 Stunden, weil es Verwachsungen gab, hat mir auch Bilder gezeigt, wie Tanjas Bauch von innen aussieht. Und ja, Tanja kam und es war nicht so, wie es beim ersten Mal war. Wir reden immer von München 1 und München 2, sondern es war wirklich, es war ein harter Kampf. Und Tanja hat heute noch daran zu knabbern. Und wir saßen mit Koffer gepackt, dann in München, haben wir auf den Arztbrief gewartet. Und ich weiß noch, ich saß da, wir hatten in der Woche kein einziges Eichhörnchen gesehen. An Weihnachten war alles voll. Und ich saß da und habe gesagt, Sohn, Herr, jetzt will ich ein goldenes Vlies. Wenn du uns wirklich liebst, dann will ich jetzt ein Eichhörnchen sehen. Was meint ihr? Habe ich eins gesehen? Ja, ein einzelnes, kurz bevor wir aus dem Zimmer raus sind. Ihr seht, wir dürfen auch mit Gott hadern. Wir dürfen ihn fragen, warum. Und wir dürfen ihn auch um Zeichen bitten. Und wenn es ein Eichhörnchen ist. Aber er begleitet uns und er leitet uns und er trägt uns und er hält uns an seiner rechten Hand, wie man so schön sagt. Und das Ganze ist einfach, ja, weil Gott uns so unendlich liebt. In Römer 5 lesen wir, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Das hört sich so theoretisch an, aber es ist ein Gefühl, das uns im Alltag tragen, halten und stärken kann. Wir glauben, dass Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und wir müssen deshalb kein schlechtes Gewissen vor Gott haben. Ich habe mich als Junge bekehrt, wie man das halt so schön macht, also wie ich das in meinen Kreisen so mache. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus, war in der Kinderarbeit aktiv, war im Jugendkreis, also war wirklich mit Gott immer unterwegs. Und ja, Gott ist mein Herr, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und nachts gab es Situationen, da bin ich aufgewacht und habe gedacht, scheiße, oh nein. Wenn Jesus heute Nacht wiederkommt, bist du nicht dabei. Wenn Jesus heute Nacht wiederkommt, bist du nicht dabei. Das nennt man Heilsgewissheit, die ich jahrzehntelang nicht hatte. Und irgendwann war sie da. Und irgendwann wusste ich, wenn Jesus heute wiederkommt, dann bin ich mit dabei. Das war der Grund, warum ich mich taufen gelassen habe, obwohl ich eigentlich meine Konfirmation schon mit Bewusstsein begangen habe. Aber das letzte Stück, das hat letztendlich noch gefehlt. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ob du auch uneingeschränkt sagen kannst, Herr, wenn du heute wiederkommst, ich bin dabei, oder ob so dieser kleine Funke noch in dir nagt und du denkst, bin ich es oder bin ich es nicht? macht das klar. Christus ist für eure Schuld gestorben am Kreuz. Und er ist auferstanden, um die Schuld zu besiegen, um uns ewiges Leben zu geben, um uns in eine Situation zu versetzen, in der wir wissen, dass alles, was uns zugemutet wird, uns zum Besten dient. Wo wir in Situationen reingehen können, auch da bin ich Gott dankbar, dass das mittlerweile ganz oft so ist, nicht immer, aber ganz oft so ist, wo ich sage, blöd, ist jetzt nicht das, was ich will, aber ich bin gespannt, was daraus erwächst. Die Sicht verändern. Ich lese weiter in Römer 5. Wir sind nicht nur dankbar, dass Christus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, Vers 3. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Diese Stimme, die ich damals in meinem Herzen im Auto gehört habe, wenn ich jetzt von Gott absage, was hast du dann? Diese Stimme, die euch zögern lässt, schändlich über euren Nächsten zu reden. Diese Stimme, die euch auf einmal ein Bibelwort aufschließt, das ihr schon seit Jahren lest, aber ihr auf einmal eine ganz neue Perspektive habt. Diese Stimme ist der Heilige Geist, der uns geschenkt wird, wenn wir uns zu Christus bekennen und bekehren. Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung, dass wir eine starke Hoffnung haben. Und dieser Geist ist ein Geist der Stärke. 2. Timotheus. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hier steht nicht, Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Ängstlichkeit. Angst darf ich haben. Wenn die Wellen über mir zusammenschlagen, dann darf ich Angst haben und darf, ja, Blut und Wasser schwitzen, so wie es Christus im Garten Gethsemane getan hat. Der auch nicht gesagt hat, yeah, ich rette die Welt, sondern der gebetet hat, Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dann kam kein Amen, sondern dann kam ein aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber wir sollen nicht ängstlich sein, dass die Angst nicht unser Leben und unser Alltag bestimmt. Dass wir keine generelle Angst vor morgen haben, was mit dieser Welt passiert, sondern dass wir auf Gott vertrauen. Ich arbeite in einem Laden, wir verkaufen biologische Sachen, Zeugs, egal was. Und entsprechend sind wir natürlich auch alle ein bisschen öko, die dort arbeiten, aus Überzeugung, die gute Art. Und meine Kollegin, die hat immer, wenn man die Nachrichten sieht und wenn man liest, was alles passiert, und die sagt immer, was passiert mit dieser Welt? Was? Die Welt geht kaputt und keiner macht was dagegen. Ängstlichkeit. Ich habe letztens zu ihr gesagt, nach reiflicher Überlegung, ich bin Christ. Für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast recht, dann ist die Welt ein Planet mit ein paar Menschen drauf. Und wenn es dann halt die Menschen nicht mehr gibt, weil sie es selbst zugrunde richten, Das macht der Welt relativ wenig aus. Es gibt ein gutes Buch, Die Welt ohne uns. In ein paar hundert Jahren oder ein paar tausend Jahren, bei einem Erdzeitalter von ein paar Millionen, ist das ein Spauz, gibt sich wieder. Irgendwann werden unsere Fossilien gefunden und man fragt sich, was das war. Also wenn ich nicht an Gott glaube, dann ist das, dass die Welt, dass wir die Menschheit und unsere Lebensgrundlage zugrunde richten, kann uns aus Weltsicht relativ egal sein. Oder ich argumentiere als Christ und sage, in der Bibel steht, das Ende, das bestimmt Gott. Und wenn es soweit ist, und dann ist es soweit. Was jetzt nicht heißt, dass man als Christ nicht die Umwelt schützen sollte. Bitte um Himmels Willen, nicht falsch verstehen. Aber ich muss nicht in der Ängstlichkeit leben, sondern ich kann auf meinen Gott vertrauen, dass er letztendlich das Wichtigste erreicht hat, nämlich ewiges Leben für seine Kinder. Und was mit der Welt dann passiert, es gibt eine neue Welt. Ich sah einen neuen Himmel und einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also ist jetzt relativ egal, was mit der passiert. Wie gesagt, trotzdem verwendet Mehrweg und schützt die Umwelt. Also das auf jeden Fall. Aber wir müssen nicht ängstlich durchs Leben gehen. Was nicht bedeutet, dass wir sorglos sein sollen, sondern schon Verantwortung für die Schöpfung, weil das haben wir auch. Das war das, was Gott im Paradies Adam und Eva auf die Fahnen geschrieben hat, dass wir verantwortungsvoll mit der Schöpfung umgehen sollen. Also wie gesagt, bitte versteht mich da jetzt nicht falsch. Wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Geist der Kraft, es gibt so dieses schöne, ich habe jetzt nichts vorbereitet. Das kennt ihr aber wahrscheinlich auch. Ihr nehmt ein Streichholz und knickt es. Das bin ich. Roter Kopf, naja, schlank jetzt nicht unbedingt, aber roter Kopf und relativ leicht zu knicken. Und dann nimmt man aber das Streichholz oder ein anderes Streichholz und bindet es mit einem einfachen Bindfaden um einen Nagel, also so einen großen Zimmermannsnagel. Und dann versucht mal, das Streichholz zu knicken. Also, ich schaff's nicht. Aber ich bin schwach, aber ich habe einen starken Gott. Den Halm wird er nicht abbrechen. Wir werden manchmal geknickt. Ich sehe das bei unseren Blümchen auf dem Balkon. Manchmal werden sie geknickt, gerade wenn ich sie vergessen habe zu gießen. Aber mit ein kleines bisschen Wasser und ein kleines bisschen Sonne stehen sie wieder. Und die Kraft kommt nicht aus mir. Und diese Gewissheit, dass die Kraft nicht aus mir kommt, lässt mich nicht daran zweifeln, dass irgendwann die Kraft vorbei ist und dass irgendwann die Kraft flöten geht oder aufgebraucht ist, sondern hey, wir haben einen allmächtigen Gott, der die Welt gemacht hat. Da wird er auch mit so ein paar kleinen schrägen Gedanken, die wir uns machen nachts, wird er auch fertig werden. Gebt das ab. Seid kräftig im Herrn. Aber der Geist ist auch der Geist der Liebe und der Besonnenheit. Das heißt, nicht nur für mich allein leben, sondern eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, für meinen Nächsten leben. Und ihm Kraft geben, wenn er nicht mehr kann. Das kann ein einfaches Gebet sein, das kann ein in den Arm nehmen sein. Das kann auch sein, du, ich habe deine Tränen gesehen, ich bete für dich, ich bin für dich da, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und das ist ganz wichtig. Das ist das, was wir im Männerkreis immer sagen, füreinander da sein. Und das sollen wir. Geht mit offenen Ohren, Augen und Herzen durchs Leben. Und seid besonnen, rennt nicht jeder Meinung und jeder Strömung nach, sondern ja, reflektiert das, bewegt es in eurem Herzen. Kleiner Exkurs übrigens. In der Lutherbibel steht das Wort Zucht. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Als ich das gelesen habe gestern beim Vorbereiten, dachte ich, Zucht? Also klar, Gemeindezucht. Ne? Wir dürfen nicht machen, was wir wollen, sondern sollen uns schon am Wort halten und an Gottes Gebote halten. Aber in dem Zusammenhang fand ich das etwas seltsam, muss ich gestehen. Und dann habe ich mal in der letzten Hand von Luther, ist ja heute kein Problem mehr, man klickt beim Programm einfach oben letzte Hand Luther an und dann hat man das in den original übersetzten Text. Und Luther hatte das Problem, dass er das nicht richtig greifen konnte. Also dieses Zucht war so ein Wort, wo er auch wusste, irgendwie passt das nicht hierher. Und er hat in Vers 7 einfach nochmal einen halben Vers drangehängt, wo er das Ganze erklärt. Das Wörtlein Zucht, das Paulus oft braucht, heißt, dass wir zu Deutsch sagen mäßig, also mäßig, gemäßigt, fein säuberlich, vernünftig fahren von Gebärden, also reflektiert, könnte man das sagen, oder eben besonnen. Also wenn ihr jetzt bei eurer Übersetzung das Wort Zucht stehen habt, dann habt ihr das hoffentlich ein kleines bisschen aufgedröselt bekommen. Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Ich habe ein schönes Zitat von Leo Bigger, das ist ein Prediger aus der Schweiz. Und er schreibt in seinem Buch Esther: Betrachte dein Leben nie so, als ob Gott keinen Plan für dich hätte. Ehre Gott in allen deinen Lebenssituationen und er wird immer wieder Göttliches und Geniales daraus entstehen lassen. Punkt. Da fehlt der Punkt. Göttliches und Geniales daraus entstehen lassen. Betrachte dein Leben nie so, als ob Gott keinen Plan für dich hätte. Ehre Gott in all deinen Lebenssituationen und er wird immer wieder Göttliches und Geniales daraus entstehen lassen. In Römer acht, ich blätter gerade ein bisschen, klingt das Römer 8, 37 bis 39. Mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Und hier kann man, glaube ich, auch einfügen oder Vergangenes, was uns belastet, was uns hält, was uns gefangen nimmt. Weder noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Jetzt könnte ich davon ausgehen, dass ihr das schon tausendmal gehört habt und dass das für euch nichts Neues ist, aber es tut immer wieder gut zu hören. Hey, ich bin 20 Jahre mit Christus gegangen und hatte Angst, dass ich nicht ins ewige Leben komme. Von daher darf ich euch den Vers heute auch nochmal vorlesen, auch wenn ihr ihn schon ganz oft gehört habt. In Jeremia sagt Gott: Ich alleine weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Gott hat uns nicht in diese Welt gesetzt, damit wir möglichst viel Ärger und Schmerz und Tränen vergießen, sondern er hat damals Adam und Eva ins Paradies gesetzt, weil er wollte, dass es uns gut geht. Und damit es uns gut geht, hat er uns mit einem freien Willen ausgestattet. Eigentlich eine dumme Idee, oder? Ich kann mich selbst entscheiden, was ich will. Ob ich an diesen Gott glaube, ob ich an diesen Jesus glaube oder ob ich den nur aus der Schublade hole, wenn ich irgendeinen Ankläger brauche, wenn ich irgendjemand brauche, den ich für meine Schuld und für meine Misere verantwortlich machen kann. Das ist der freie Wille. Und das Problem ist, dass sich die Welt in falscher Sicherheit wiegt. Wir brauchen da gar nicht so weit rauszugehen. Auch ich wiege mich oft in falscher Sicherheit. Wenn ich Predigt vorbereite, dann suche ich Bibelstellen raus, beschäftige mich ein paar Wochen mit dem Thema, komme her, habe die Bibelstellen und ja, warte, was Gott macht. Und heute Morgen hatte ich das Gefühl, ist nicht rund. Irgendwas passt nicht. Und ich habe natürlich die Erfahrung, dass Gott durch mich redet und mich gebraucht in der Predigt. Dass nicht ich predige, sondern er durch mich predigt. Und habe dann immer Angst, dass ich denke, Gott wird das schon machen. Ne? Also was brauche ich mich vorzubereiten? Bis jetzt hat es ja immer geklappt, also klappt das heute bestimmt auch. Ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht zulässt, dass ihr heute Mist hört oder generell Mist hört, wenn jemand predigt. Aber nicht überheblich zu sein, sondern wirklich hier mit durchschwitztem Hemd dazustehen und auf Gott zu vertrauen, ist nochmal was anderes, als in falscher Sicherheit zu denken, ja, Gott wird schon richten irgendwie. Und das sehe ich ganz oft auch bei Christen, dass die so ein bisschen ein queres Bild haben, sich in der falschen Sicherheit wiegen. Hier zu sein und Geld zu spenden und der Predigt zuzuhören, macht euch nicht zu Menschen, die ihr Ewigkeit mit Gott verbringen, sondern dieser kleine Schritt zu sagen, ich bin nichts, Herr, du bist alles und du bist für mich am Kreuz gestorben, das bringt uns in die Ewigkeit. Ich vergleiche das immer mit dem blauen Engel. Jetzt kommt wieder ein bisschen was aus meinem Geschäftlichen. Ihr kennt alle den blauen Engel, der auf irgendwelchen Sachen drauf prangt. Blauer Engel, umweltfreundlich, weil so und so. Und ich nehme euch jetzt die Illusion, das Teil bedeutet einfach nur, es ist nicht mehr so schlimm, wie es früher mal war. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Lack habe, der zum Himmel gestunken hat, und da ist jetzt der blaue Engel drauf, dann bedeutet das, entweder ist es nicht mehr so viel Lösungsmittel drin wie früher, oder, jetzt wird es fachlich, das Lösungsmittel ist so eingebunden in den Stoff, dass es nicht während der Trocknung rausgeht, sondern sich in den nächsten 5-6 Jahren rausschleicht. Das heißt, ihr habt jetzt nicht was, was gesund ist, sondern ihr habt was, was euch über die nächsten Jahre einfach mit einer geringen Menge an Lösungsmittel kontinuierlich belastet. Jetzt ist der Vergleich zu Christen gar nicht so weit hergeholt, oder? Mir ging es so, dass ich eigentlich dachte, super, ich bin Christ, aber über Jahre hinweg und auch heute noch teilweise schleichen sich Sachen immer wieder so ein bisschen ein. Schuld, die nicht bekannt ist. Unrecht, das wir jemand getan haben. Und wenn es nur der Kugelschreiber ist, den wir vielleicht mal irgendwo mitgenommen haben. Meistens sind es Giveaways, also macht euch keine Gedanken, aber ihr versteht das Prinzip, um was es geht. Dinge in unserem Leben, wo wir denken, wir haben einen blauen Engel, aber eigentlich ist es gar nicht so gut, was da passiert. Jetzt ein kleiner Tipp, kauft euch irgendeinen Stinkelack, weil wenn der nicht mehr stinkt, ist nichts mehr drin. Fenster und Türen auf, 1-2 Tage und dann ist gut. Wie oft muss es bei mir stinken? Wie oft muss es bei mir mit einem Krach irgendwas passieren, damit es gut ist? Mein Lehrmeister, Onkel in der Ausbildung hat gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wenn euch irgendwas bewegt, wenn euch irgendwas quer liegt, wenn ihr irgendwo denkt, da ist was noch im Argen, was mich belastet, dann ja, schaff das aus der Welt. Geh zu dem, der es betrifft, oder geh zu einem Bruder, zu einer Schwester, zu unseren Ältesten, zu unserem Pastor und guckt, dass ihr das aus eurem Leben räumt. Auch mit dem Egoismus, dass es dadurch leichter ist. Und lasst das dann auch dort. Es gibt so diesen Satz von einem Bruder, der gesagt hat, wenn ich heute meinen kaputten Kühlschrank auf die Mülldeponie bringe, dann hole ich den in 3 Tagen auch nicht wieder zurück. Gebt es ab, vertraut das an und wenn euch das dann wieder einholt, dann könnt ihr zu dem Widersacher, denn letztendlich sind es Angriffe vom Satan, mit dem wir auch zu kämpfen haben, dem könnt ihr sagen, nee, ist schon am Kreuz. Hört sich einfach an, ist manchmal aber ein verdammt hartes Stück Arbeit, ich weiß. Aber ich hoffe, ihr nehmt mir ab, dass ich das aus Erfahrung und Überzeugung zu euch sagen kann. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt, Gottes Wort gilt. Ganz neu und immer noch. Und beschäftigt euch damit. Auch das durfte ich im letzten Jahr lernen. Auch so einem alten Hasen wie mir tut es wirklich gut, täglich in der Bibel zu lesen. Das habe ich jahrelang nicht gemacht. Da muss ich bekennen, da war ich schuldig. Und in der Männerfreizeit habe ich in unserer Kleingruppe gesagt, okay, wenn ich morgens, statt dass ich hier durchs Internet blättere, um irgendwie Zeitschriften zu lesen, nehme ich mir die Zeit und mache eine Bibellese. Und auch da bin ich dran. Und auch das bin nicht ich. Auch das ist Gott, der in mir wirkt. Und ihr glaubt gar nicht, was da alles drin steht. Und was man daraus auch nach 40 Jahren oder 47 Jahren noch lernen kann. Also beschäftigt euch mit Gottes Wort. Und je näher ihr euch mit Gottes Wort beschäftigt, je näher ihr an ihm seid, je näher ihr euch als kleines Streichholz an diesen großen Nagel binden lasst, desto leichter und desto schneller könnt ihr in Zeiten der Anfechtung und der Trübsal zu Gott kommen und euch erquicken lassen, wie das so schön heißt. Euch neuen Mut schenken lassen. Bei mir ist das nicht von heute auf morgen gewachsen und es ist ein langer und steiniger Weg, aber ich möchte euch dazu einladen, dass ihr die Einladung annehmt, dass Christus euer Fundament in eurem Leben wird. Und auch wenn mal eine Ziegel im Dach fehlt, das Haus wird nicht weggeweht. Manchmal ist es auch ausgebrannt. Aber Gott sagt euch zu, dass er das Haus nie abreißen wird und dass er es mit euch zusammen und mit vielen Geschwistern, die euch lieben und die um euch rum sind, dieses Haus wieder aufbauen wird und dann in schönerem Glanz, als es zuvor war. Ihr geht gestärkt aus Situationen raus, wenn ihr mit Gott in die Situation hineingeht. Ich sage jetzt mal Amen. Ich würde noch kurz gerne mit uns beten. Ja, lieber Vater, das hört sich alles so toll an und es ist auch toll. Wir müssen nur zugreifen. Manchmal müssen wir noch Altes aus dem Weg räumen. Ganz oft ist es unser eigenes Ego, das wir zur Seite stellen müssen, um zu dir zu kommen. Und du siehst jeden Einzelnen hier. Du siehst jeden mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen, mit seinen Hoffnungen, mit seiner Dankbarkeit und mit seinen Bitten. Herr, öffne uns die Herzen und öffne uns die Augen für das, was uns abhält, wirklich ganz bei dir zu sein. Und ich will dir danken, dass du uns zugesagt hast, dass du bei uns bist, dass du uns hältst trägst und tröstest und mach unsere Herzen bereit, zuzugreifen, wenn du deine Hand ausstreckst. Und mach unseren Herzen bereit, ein Amen und ein Halleluja hinter dein Angebot zu stellen. Du siehst, wo jeder Einzelne steht heute Morgen. Du siehst, wessen jeder Bedarf heute Morgen. Und du siehst auch da, wo es dran ist, wirklich den letzten Schritt zu gehen, das, was noch fehlt, zu gehen und ganz Ja zu dir zu sagen, sich ganz fallen zu lassen. Send uns deinen Geist und deinen Trost und deine Liebe. Hab Dank für das Blut deines Sohnes am Kreuz und hab Dank für deine Gegenwart. Amen.